Warte, schreib auf, die Bette nicht. Wenn der andere hier.
Okay, wir sind im Matthäus. Und zwar Matthäus 3 machen wir heute. Sieht so aus? Du. Dup, dup. Ja, natürlich funktioniert alles in Ordnung, Schatze. Alles okay. Dup. Okay. Gut. Okay. Matthäus 3. Haben wir gesehen, Matthäus fängt sehr geschichtlich an, theologisch, ne, zum erstmal beweisen, so, wer Jesus ist und woher er kommt. Und ja, das, mit der Schrift vor allem, dass die Juden einfach überführt werden und sehen so, ja, das ist er, ne? So. Und heute kommt dann der Übergang zum eigentlichen, was mir am meisten Spaß macht im Evangelium. Ja, die Action. Und das, was Jesus sagt und tut. Aber ja, Übergänge sind so eine Mischung aus beiden dann. Ne? Also da müssen wir heute noch durch. Aber es ist wichtig, bei Matthäus ist schon, hat das echt toll gemacht, so, weil Kapitel 3 heute, da geht es echt so, es ist so der Einstieg von Jesus. Hier beginnt das Neue Testament, hier beginnt dieses neue, die neue Beziehung. Hier entsteht heute dieser neue Mensch, diese neue Schöpfung. Jesus war immer noch Mensch, aber jetzt wurde getauft und jetzt fängt er an mit seinem Dienst, er ist jetzt 30. So. Und das ist der Punkt, wo jeder Mensch hin muss. Und das sagt Matthäus eigentlich im Grunde so heute. So, das muss passieren, ansonsten kommt das nächste nicht. Ja. Und wir sind ja jetzt stellvertretend für Jesus auf der Welt, sagt Jesus. Wir werden sogar größere Dinge machen als er. Ja, was auch immer das heißen mag. Ne? Ich glaube, in den letzten Jahrtausenden haben seine Nachfolger mehr gemacht und mehr geschafft und Größeres getan, als er es in den 3 Jahren konnte. Ne? Und es geht auch weiter, bis er wiederkommt. So, also auf jeden Fall haben wir Größeres gemacht als er. Ne? So, Jesus, seine Volksbilanz war eigentlich eher schwach in seiner Lebzeit. Ne? So, im Endeffekt waren es 500 Jünger, die dann wirklich gewartet haben. Ne? Und davon war es wie in einer normalen Gemeinde, es waren 500 Menschen, Seelen, große Gemeinde mit Nachfolger Jesu, die es ernst gemeint haben. Aber davon waren 120 in den engeren Kreis, die es ein bisschen ernster gemeint haben, ne? So, und sich auch hingegeben haben. Darunter waren wieder Männer und Frauen, keine Ahnung, wie groß die Zahl ist, steht nicht in der Bibel, so, aber ja, man braucht nur Gemeinde angucken, dann, ne? So, wiederholt sich ja alles. So, die halt gewachsen sind, sich ausgestreckt haben nach dem Geist, so wie Stephanus oder Philippus, die Leute, die dann Diakone wurden, ne, und irgendwann Älteste von Gemeinden. So, und dann halt die 12 von seinen Jüngern, ne, so, und die noch enger an ihm waren, noch näher, noch mehr Zeit verbracht haben, die gesagt haben, nee, wir wollen, unser Zuhause bist du jetzt. Jesus ist mir Gewinn und Sterben, Sterben ist Gewinn und, ach, ist ja auch wurscht, ihr wisst, was ich meine, ne? So, Jesus in mir und sonst nichts, ne? So, und dann waren darunter nochmal 3 unter den 12, die noch enger waren, ne? So, noch mehr Jesus gesucht haben, die noch mehr kleiner wurden, so, die einfach Jesus erhoben haben und die haben natürlich noch mehr gesehen und mehr Verantwortung bekommen, aber die haben einfach ganz andere Seiten von Jesus mitgenommen. Das waren die 3, die Jesus mal von allen anderen, die da oben standen, mal genommen hat und gesagt, los, wir machen jetzt mal einen Workshop. Ne? So, ich will euch ein paar tiefere Sachen zeigen, weil ihr seid bereit dafür. Und dann war einer da, der Jesus am allernächsten war, der Johannes. Ne? Der jüngste von allen. Hier zu der Zeit, als Jesus ihn berufen hat, das kommt nächste Woche, glaube ich, so, und da war noch ein Kind, also ein junger Mann, ein sehr junger Mann. Ne? Und das war so der Kleine, der immer so, aber Johannes ist auch nicht ohne Grund Apostel der Liebe. Das war das war halt nicht der Vater im Himmel, sondern der Abba-Typ. Das war der sich an Jesus Schulter gelehnt hat, der nicht nah genug sein konnte. Für ihn war nicht nur Jesus alles und nicht nur das neue Leben schön und gewaltig, sondern das war einfach eine Liebesbeziehung, so nah wie möglich. So deswegen hat Johannes auch als Einzigster so lange überlebt. Und er hat noch mehr Einblick bekommen. Er durfte vor Gottes Thron sehen, auf Offenbarung. Und er konnte die Engel sehen, er konnte das Ende sehen, er konnte zuschauen. Also je näher man sich entscheidet, Jesus zu kommen, das ist wie mit der Ehe oder mit Beziehungen mit Menschen allgemein. Je mehr man sich entscheidet, sich der Person hinzugeben, so desto mehr wird man auch erleben und erfahren, desto inniger und tiefer wird es. Und so ist es natürlich auch mit Gott. Aber bevor das überhaupt passieren muss, muss man erstmal errettet werden. Und muss man erstmal Buße tun. Und der letzte Prophet, 400 Jahre bevor wir jetzt im Neuen Testament sind, blättern wir mal 3 Seiten um, da gab es einen Propheten namens Malachi. Und dieser Malachi, der hat nur 3 Kapitel von Gott bekommen. Aber das war der letzte Prophet für 400 Jahre, dann hat Gott geschwiegen. Und dieser Malachi hat im dritten Kapitel, ich glaube Vers 1 muss es sein, ja. Lesen wir Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Johannes der Täufer, von denen sehen wir heute. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, Jesus. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des silbernen Schmelzens und wie die Lauge der Wäsche. Er wird sitzen und er wird schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem den Herrn wohlgefallen, wie in den grauen Vorzeiten, wie in den längst vergangenen Jahren. Okay, ist noch ein bisschen dann Jesus Wiederkommen noch dabei, aber am Anfang wird ein Boten senden. Das steht auch in Jeremia oder in Jesaja. Ganz oft wird prophezeit, dass jemand kommt, der den Weg bereitet für den Hirten, für den eigentlichen Messias. Und wir wissen alle, wer das ist. Ich. Nein. So ein Quatsch. So ein Johannes der Täufer. Lesen wir mal Matthäus 3, Vers 1. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel, das ist nahe herbeigekommen. Johannes der Täufer. Wir lesen noch erstmal. Das ist der Vers 3, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja. Jesaja war es. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Wir wissen aus einem anderen Evangelium ein bisschen mehr von ihm. Das Kind von Elisabeth. Jesus und er haben im Geist getanzt im Bauch, als sie sich begegnet sind. Er wurde ziemlich früh in die Wüste geschickt, um dort zu leben als Nazaräer. Keine Haare schneiden, kein Alkohol, kein Wein, Trauben, Wein, irgendwas. Das war schon genial, oder? Was Gott sich so für Leute aussucht. Ich meine, da haben wir einmal den Hippie, das sah aus wie ein Freak. Und hat bestimmt doch sich so benommen, weil, ich meine, der ist von klein auf in der Wüste alleine groß geworden. Ich meine, der hatte bestimmt nicht sich die Eigenschaften von normalen Menschen angenommen. Sondern der hatte bestimmt so seinen eigenen Charakter. Und wir wissen ja, Männer, die ohne Frauen sind, zu lange Single sind, die werden komisch. Ist so, irgendwie. Aber da ist Johannes der Täufer ungebildet. Und trotzdem berufen als der fähig ist oder die Autorität bekommen hat, den Weg zu ebnen. Und dann Jesus, billiger Schreiner, ne? Zimmermann, so ein, auch kein Bibellehrer, ne? Wir wissen aus seiner Kindheit fast gar nichts, außer dass er mit 12 im Tempel war, so ein, und die Pharisäer da saßen und gesagt haben, Mensch, wer hat denn, ne, woher hat er denn so viel Weisheit, ne? So ein, und, ja. Vielleicht sollte ich mir auch sowas anziehen, ne? Aber Johannes der Täufer scheint ein reicher Mann gewesen zu sein, so, weil, ich weiß noch, einmal bin ich hier durch Stadt gegangen, da ist so ein Camel-Laden, ne? So ein, und da war so eine Lederjacke und Camel ist ja so teuer, kann ich mir nicht leisten. Der hatte eine Camel-Jacke an. Entschuldigung, war nicht lustig. Danke. So, auf jeden Fall steht er da. Und was ich an den Männern Gottes so liebe, dass die, denen ist total egal, vielleicht nicht egal, aber so ein, die lassen nichts kommen, so ein, irgendwie ein Blatt vom Mund zu nehmen. Die sagen, was Sache ist und fertig. Ne? So ein, sowas liebe ich. So ein Vers 7. Als er aber viele von den Pharisäern und den Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, da sprach er ihnen, Schlangenbrut. Ne? Ich hätte gelacht so. Ne? Aber da sind halt jetzt die Pharisäer und die Sadduzäer und die werden wir natürlich jetzt oft sehen. Ne? Die Pharisäer, wissen wir, das waren die religiösen Führer, sehr gesetzliche Menschen, haben sich selber so gesehen, als die, die den Herrn komplett dienen und gehorsam sind. Ne? Ein Pharisäer hatte die ersten 5 Mosebücher gelebt, ne? Und praktiziert. Und dann noch die ganzen Traditionen, die dazu kamen. Ne? Ein hartes Leben, so, aber die wurden auch verehrt. Pharisäer haben mit Nicht-Pharisäern nicht gegessen. So, weil sie sich nicht sicher sein konnten, ob die den Zehnten gezahlt haben. Ne? So, und Pharisäer sind auf die andere Straßenseite gegangen, wenn ein Heide da kam. Ne? Damit sich nicht verunreinigen irgendwie. Ne? So, Pharisäer waren so die Gehobenen, die wurden angebetet vom Volk. Das waren, ja, so wie, letztens habe ich Fernsehen geguckt, so, und da stand dann der Papst und sein Gefolge hinter ihm, ne? So in seinem schicken Gewand, ganz oben auf dem Balkon, runterguckend, winkend, so, und das Volk jubelte wie so verrückt, so, ne? So ungefähr. Ne? So diese, naja, so ein gewisser höherer Stand. Ne? Ich habe das geliebt, so, als ich von Jesus gelesen habe, der saß da beim Lernen. Auf gleicher Ebene wie das Volk. Ne? So, und musste sich nicht irgendwie groß tun. Ne? Sondern er hat sich die Hände dreckig gemacht, indem er die Füße gewaschen hat. Ne? So, wir haben einen ganz anderen Hirten, ne? Einen ganz anderen Priester, eine ganz andere Vorstellung, die wir von ihm bekommen, ne? Als wir Menschen das tun würden. Und dann die Sadduzäer, andere Feinde Gottes, die waren nicht gesetzlich und auch nicht religiös, sondern die waren sehr liberal, so ein sehr, das waren die reichen Leute, so in der Politik, ne? So, das waren die politische Führung von Israel so ein bisschen. So, und die Sadduzäer, die haben nicht an Engel geglaubt, wissen wir aus der Bibel, nicht an Wiedergeburt, ne, an Auferstehung der Toten, Wunder oder sonst irgendwas. So, die Sadduzäer, das waren halt, ja, die evangelikale Kirche vielleicht so eher, ne? So, evangelische, Entschuldigung. So, wir kennen die Schrift, wir können sie sagen, aber ja, wir sprechen es weg. Und wer mir nicht glaubt, der muss einfach mal mit den Theologiestudenten reden, ne? So, dort wird den Theologieständen gesagt, so ein Wunder gibt's nicht, das sind alles nur Bilder. Ne? Sag nicht ich, das sagt das Theologiestudium. Ne? So. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass es lebendige Pfarrer gibt, die wiedergeboren sind und echt unterwegs sind und eine richtige Predigt haben. Ne? So, also nicht falsch stehen. Aber ja, der Konzern an sich so ist hundertprozentig nicht um Gottes Willen. So. Und die zwei, die haben halt immer Probleme gemacht bei Jesus. Und ich liebe das, weil Jesus spricht das auch immer wieder an. Ne? Und auch hier, so ein Johannes der Täufer, er sieht sie, ne, wie sie da stehen, schick, erhaben, wie sie da kommen, ne? So ein, und beim bei der Taufe zusehen, und er sagt, Schlangenbrut, so dass es jeder hört. Ne? So ein, das kann man uns doch nicht nennen. So ein, ne? So ein, so ein. Aber ist so. Und was macht Johannes der Täufer hier? Seine Aufgabe war, zur Buße zu führen. Das, was er gepredigt hat, war, tu Buße. Ne? Und Buße bedeutet nicht nur erkennen, sondern Buße bedeutet umzukehren zu Gott. Ne? Zu erkennen, dass man Sünder ist, aber sich dann abzuwenden von der Sünde und sie nicht mehr zu tun. Ne? Das sind die Früchte der Buße, das werden wir heute noch lesen. Von daher lesen wir es noch weiter. Vers 7 nochmal. Als aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, da sprach er zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet den zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die die Buße würdig sind. Und in Johannes 8 kennen wir die Geschichte. Da sehen wir diese Früchte der Buße und da sehen wir auch die Pharisäer. Ja, 8 Vers 1. Jesus aber ging an den Ölberg und früh am Morgen, da kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Ne? Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, ne? Diese Frau, die ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du nun? Ne? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber, der bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf der Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, da richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Ja, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und er schrieb wieder auf die Erde. Als sie aber das hörten, da ging sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten, und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und da er niemanden sah als die Frau, da sprach er zu ihr: Frau, ja, wo sind denn jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: Ja, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Ne? Sie wurden von ihrem Gewissen überführt, so wie Felix, ne? Aus der Apostelgeschichte. Jesus hat die Wahrheit gesprochen. Sie wurden überführt von ihrer Sünde, ne? Und von ihrer eigenen Schuld und Gerechtlosigkeit. Aber sie haben sich umgedreht und sind gegangen, ihre Wege. Ne? Und das ist halt nicht Buße tun. Ne? So viele lernen das, gehen in eine Kabine rein oder vor Gott oder was weiß ich und bekennen deine Sünden und dann gehst du wieder raus und gut ist, ne? Dir ist vergeben, kannst weitermachen. Ne? Das ist nicht Buße. Ne? Die Buße, die Johannes der Täufer predigte, das war die Buße, die Jesus hier sagt. Dann ich richte dich nicht, richten wird dich Gott. Ne? Geh und sündige nicht mehr. Ne? Also ist Buße schon eine Veränderung. Ne? Buße hat was mit einer Tat zu tun. Ne? Ich meine, jeder von uns kennt dieses schlechte Gewissen. Ne? Und dann schämt man sich und so weiter. Aber wenn du es dann würde tust, dann hast du nicht Buße getan. Ne? Und genauso kenne ich auch viele Menschen, die in der Gemeinde sitzen, ne? Oder nicht zur Gemeinde kommen, aber sagen, sie sind Christen, ne? Die aber nie überführt wurden, die wurden überführt von ihrer Sünde, ne? Die sind vielleicht sogar vorgegangen und haben dieses Gebet mitgebetet, ne? Aber du siehst sie dann entweder nie wieder oder du siehst nicht keine Veränderung. Ne? Buße tun ist nicht nur zu bereuen, Buße tun ist nicht nur es laut zu sagen, Buße tun bedeutet, wende dich zu Gott und dann geh den neuen Weg. Und wende dich so zu Gott und geh so den neuen Weg, sodass du willst, das nicht mehr zu tun. Ne? Paulus hat gesagt, ich elender Mensch, ne? Ich will das Richtige tun, obwohl ich es weiß, aber ich kann es nicht. Ne? Das ist dieser geistliche Kampf, den wir haben. Ne? Dieser Kampf mit unserem Fleisch, der jeder von uns hat, auch wenn wir Kreise sind und so doll benutzt worden von Gott. Ne? der Kampf bleibt, bis Jesus kommt und wir diesen neuen Leib empfangen sollen. Und ihr kennt das, ich kenne das so, wir machen was falsch, wir machen was, wo wir wissen, Gott hat geredet und oder wir wissen es gar nicht, aber der Geist überführt uns und wir wissen jetzt, ne, das ist nicht okay, ich verletze mich damit, ich verletze andere, ne, ich gefährde meine Ehe oder meinen Dienst oder ich mache eine Trennung zwischen Gott und mir. Ne, das ist ein Frucht der Buße. Vers 9. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben ja Abraham zum Vater. Ne? So, das war halt ihre Ausrede. Und das ist auch die Ausrede bei, ja, bei den religiösen Menschen. Ob sie sich nur zur Religion der Christenheit dazugehören, zugehörig fühlen oder sich als Juden nennen oder als Moslem oder als Hindus. So, für mich ist das wurscht, das ist alles ein Brei. Ne? So, für die neue Geburt, den neuen Glauben, den kann man nicht ererben. Nur weil ich christlich aufgewachsen bin und nichts anderes kenne, getauft bin, konfirmiert oder sonst irgendwas, bin ich nicht wiedergeboren. Ja. Sondern wir müssen uns halt selbst entscheiden, wir müssen den Weg dieser Warnbuße halt selber gehen. Ja. Und das ist auch unsere Botschaft an die Menschen. Jesus hat gesagt, bringt die Menschen zu mir, ne, macht sie zu Christen. Und das können wir nur, indem wir das Evangelium reden. Und das ist das Evangelium der Buße und der Freiheit, wieder zu Gott zu kommen. Ne, das Evangelium der Gnade. Dass Gott weiß, dass wir Sünder sind, deswegen hat er bezahlt. Ne. Aber nicht nur das, sondern er hat doch gesagt, und dann macht sie zu Jüngern. Ne, unser zweiter Missionsbefehl. Bringt sie auf den Weg, dass sie selbstständig Gott folgen, ne? Früchte der Buße haben. Wir haben Abrahams Vater, ja, wir sind doch Juden. Ne? Gottes auserwähltes Volk. Einmalig in der Welt. Wir haben die Wahrheit, wir haben Gottes Wort bekommen. Ne? Wir haben den einzig wahren Gottesdienst, die einzigste Art, Gott richtig anzubeten. Ne? Wir beten nur diesen einen Gott an und sonst keinen. Ne? Wir sind Zeugnis und Licht in der ganzen Welt. Wir tun so viel Gutes. Wir verändern alles. Johannes ist da ehrlich und Jesus auch. Ja. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sag euch, Gott vermag dem Abraham aus seinen Kindern zu erwecken. Was? Ups, sorry. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Ja, genau. Was habe ich gesagt? So, ja. Also Gott sagt hier so, Gott schon, ne? Aber Johannes, hey Leute, vielleicht seid ihr Abrahams Kinder und vielleicht seid ihr Juden von Geburt. Schön, Sohn. Aber deswegen heißt es nicht, dass ihr lebendig seid. Ne? Sondern ihr seid tot. Ihr seid Lügner und Betrüger. So, ihr seid wie Satan, eine Schlange. Gott kann diesen Stein nehmen, dieses tote Ding da und macht es lebendig. Ne? Wir sind diese Steine. Wir waren tot und Gott hat es möglich gemacht. Ne? Jetzt sind wir lebendig. Gott vermag, dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Ne? Wissen wir, du kannst einen Baum fällen, da kommen wieder neue Triebe raus. Das macht jeder Baum. Ne? Nur weil ich ihn bis zum Boden abköpfe, heißt nicht, dass er tot ist. Ne? Solange die Wurzel unbeschädigt ist. Aber wenn du die Wurzeln durchtrennst, dann war es das. Ne? Da kann der Baum noch so groß sein, da kommen keine Nährstoffe mehr. Und Gott bringt das Gericht, weil er gerecht ist. Ne? Ist auch unsere Botschaft. So was viele sich nicht mehr trauen zu sagen über ihren Evangelien. Ne? Gott hat die Axt schon an die Wurzel gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ne? So, ich bin doch so ein guter Mensch. Ich komme bestimmt in den Himmel. Ne? Ich bezahle meine Steuer. Ich gehöre zur Kirche. Ich bin konfirmiert. Ich bin getauft. Ne? Ich stehe auf dem Marktplatz und verteile das Evangelium. Ne? Und rede vom Sabbat oder sonst was. Es gibt so viele beknackte Menschen. Ne? Und das sind halt, man kann sie auch nicht lebendig machen, weil sie tot sind. Weil sie vielleicht schlechtes Gewissen haben, aber weil sie sich nicht umdrehen wollen. Wer wirklich leben will, der muss gehorchen. So, anders geht's nicht. Und Gott wird diese Ernte bringen. Und der, der gute Frucht bringt, gute Früchte der Buße, gute Früchte des Geistes, ne, der ist ein Wohlgeruch, ein Wohlgeschmack. Ne. Aber die anderen, die schlechten, werden abgehauen, kommen ins Feuer. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Ne. Der aber nach mir kommt, der ist stärker als ich. So dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Johannes der Täufer, ein genialer Mann, Mann des Glaubens. Und nicht nur das, sondern der hat auch so viel Demut, ne? Und so viel Gehorsam für Gott. Egal wie komisch er auch aussah, ne? War bestimmt komisch, wenn so ein kleiner Philo noch aus dem Mund nehmen. So, hab's mir heute nur so vorgestellt. Aber das war echt ein Mann Gottes. Ne? Jemand, der gesagt hat, mir ist total egal, was die Leute über mich denken. Und wenn ich wie ein Clown aussehe, na und? Ich höre Gott und das ist doch alles. Ich habe einen anderen Weg, ich habe einen Plan, ich habe was zu bewirken hier. Ich bin Licht und Salz. Ist mir doch egal, ob die Leute das Licht meiden. Er hat einfach gelebt. Und das war auch eine gewaltige Frucht, die er hatte. So viele Anhänger, die er hatte. Das war eine riesen Erweckung dort. Alle sind zu ihm in die Wüste gegangen. Sogar die Pharisäer und die Sadduzäer, ne, so sind zu ihm gekommen, dann, um zu sehen und zu gucken, weil alle nur noch über dieses Evangelium redete, ne, so wie zu Gott umkehren, Buße tun, ne. Das war seit 400 Jahren das erste Mal, dass ein Prophet wieder da war und gesagt hat, Gott hat gesagt, aber glaubhaft, ne, der Geist war wieder am Wirken, und er hat die harten Herzen bewegt, um vorbereitet zu sein für das Evangelium der Nachfolge. Ne? Er hat gepredigt, tut Buße, also dreh dich wieder zu Gott und geh jetzt seinen Weg. Und Jesus hat das Evangelium gelehrt, folge mir nach. Ne? Wenn du dich umgedreht hast und auf Gott siehst und dich für ihn entschieden hast, so dann folge ihm nach, folge mir nach. Ne? Egal was es kostet. Und ja, mit Wasser taufen tun wir. Wir haben zwei Traditionen, die wir nehmen, oder Rituale, weil die in der Bibel stehen. Taufe mit Wasser, aber natürlich nicht bei Kindern oder Menschen, die es nicht wollen oder noch nicht fähig sind, sich zu entscheiden. Ne? Wer bin ich, dass ich sagen will, du musst Gott lieben. Ne? Aber die hier zum Glauben kommen oder die im Glauben sind, aber sagen so, jetzt mache ich es äußerlich, jetzt will ich einen Ring tragen, ne? Für das, was passiert ist, für meine Beziehung, die ich jetzt mit Gott habe, ne, die werden getauft, und das Abendmahl. Ne. So, da sind wir auch gehorsam. Hat Jesus gesagt, macht das, bis ich komme. Ich taufe euch mit Wasser und Jesus wird uns taufen mit Heiligen Geist und mit Feuer. Ne. Und da gibt es in der christlichen Szene sehr viel verschiedene Ansichten. Was ist eine Geistestaufe, was ist eine Feuertaufe? Jeder muss sich damit beschäftigen. Gerade die durchs Wort lernen, die müssen dazu natürlich auch eine Meinung haben. Ich habe dazu auch eine Meinung, die ist zum Teil ein bisschen anders als das, was ich im Predigt mal gehört habe von anderen Kevin Scheppel-Pastoren oder so. Und in Büchern gelesen. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich werde da nicht kämpfen, nicht streiten. Bei mir ist es im Grunde, sage ich mal, ist es total egal, wie du das auslegst. Hauptsache ist es alles da. Ne? Ich glaube, die Taufe im Geist, das ist nicht, wenn der Geist auf uns kommt, weil das passiert andauernd, sehen wir. In der Apostelgeschichte, in dem Neuen Testament, ne, passiert ständig. Der Geist kam auf Petrus mehrmals. Ne? Für mich ist eine Taufe eine einmalige Sache. Ne? Ein Zeichen für irgendwas, was passiert ist. Als äußerliches Ding. Ne? Ist meine Meinung. Der Geist, wenn der auf mich kommt, dann kommt der Geist auf mich. Und ich habe die Kraft und die Weisheit in Gott, die Dinge zu tun, die ich tun muss. Ne? Zu die ich berufen kann und als Mensch nicht fähig bin. Ja. Also glaube ich, wenn du dich bekehrst und wenn du vom Neuen geboren bist, dann bist du sauber, dann bist du gereinigt durch Jesus sein Blut. Alles ist vergeben, alles ist vergessen, dein Fleisch ist nicht mehr Stein, sondern wird Fleisch. Eine neue Wohnung, So, und dann kommt der Geist in uns, nimmt Wohnung und wir werden versiegelt. Und das ist für mich die Geistestaufe. So definiere ich das. So, ne? So, wir sind nicht nur mit Wasser, unser physisches ist nicht nur gestorben und wurde auferstanden, nur zum neuen Leben kommen, sondern auch unser geistliches. Paul und die Bibel sagt uns, da ist ein neuer Mensch geboren, eine neue Schöpfung. Jesus ist der zweite Adam, Johannes der Täufer der erste Adam. Ne? Wir waren der erste Adam, laut Hebräerbrief, ne? Jesus, der zweite Adam, so diese neue Schöpfung. Eine ganz neue Kreation und alle, die ihm nachfolgen, gehören dazu. Ne? Geistlich und nicht physisch. So, und wir sind gemacht für eine ganz andere Welt. So, und die Feuertaufe ist für mich so ein, wir sind schon gerichtet, ne? Aber wir kommen noch unter das Feuer. Also wenn wir, Jesus kommt, uns abholt oder wenn wir sterben, ja, und wenn der Zeit gekommen ist, wo das große Gericht ist, wo Weizen und Spreu getrennt werden voneinander, die Ziegen und die Schafe, ne, die zu Jesus gehören, ihm nachfolgen und die anderen, so, dann kommen wir aber trotzdem ins Feuer und alles wird verbrennen, was nicht aus Gott heraus ist, nicht aus Liebe und nicht im Geist geschehen ist. All die schlechten Früchte. Ne, so, und dann stehen wir da komplett gereinigt und geläutert, so, und dann sehen wir, wie viel Jesus an uns ist. So, das ist für mich die Feuertaufe. Für andere ist die Feuertaufe, weil Feuer ist ja auch eine Reinigung, ne, und eine Erleuchtung, so, dass man brennt im Geist. Ich kann das nicht miteinander verbinden, auch mir ist es auch total egal. Weil ich denke mal, wenn du brennst im Geist, ne, wenn du auf den Herrn wartest, so wenn du dich hingibst, so, wenn du auf den Geist wartest, wenn du vom Neuen geboren bist, der Geist in dir wohnt, hast du alles, das ist doch wurscht, wie du es nennst. Ne? Aber jeder soll machen, wie er will. Ich streite mich da nicht. Vers 12. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Wurfschaufel war einfach nur, ja, eine Schaufel wurde dem Weizen, der hat ja diese Haut da drumherum, ne? So, und wenn es trocknet, dann pellt sich die ab. Ne? Und dann hast du Weizen und diese Haut sieht natürlich auch aus wie Körner. Ne? Ist aber hohl, ist kein Leben drin. Ne? Ist nur Luft. So wie ein Mensch, der ohne Geist ist. Ne? So, sieht von außen vielleicht fromm aus und toll und hört sich auch gut an, aber getüncht. So von innen, da ist nichts Lebendiges. Nichts, was blüht, nichts, was Frucht bringt. So, ne? Und dann halt den Weizen, den wir gerne essen. Ne? Wenn wir da Mehl draus machen, leckeres Brot und. Jetzt kriege ich Hunger. So, gut. Und Gott hat schon die Schaufel, die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen. Und wir kennen unseren Gott, ein ordentlicher Gott. Also ich kenne keinen gründlicheren als ihn. So, jede Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber, die wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Ja. Wird passieren. Und das muss bewusst sein. Und so wie Johannes, der Täufer, gar nicht seine Klappe hält, ne, und sich nur, ja, so wie die Pharisäer und Sadduzäer das tun, so ein, die haben ihr goldenes Tablett oder Silber, ne, und packen so die, ja, die süßen Erdbeeren, ne, aus der Bibel da drauf, so, und noch Sahne drauf, ne, ein paar Schokoflocken, so, und vielleicht noch ein bisschen Deko, ne, so, und kommen dann an mit ihrem Glauben. Ne? So, und die Kirche hat halt damit irgendwann angefangen. Das ist schade. So, aber hat Gott schon vorher gesagt. Ne? So, und warum? So, einzig und allein deswegen, um den Menschen zu gefallen. Um kein Anstoß zu sein, sondern um so viele zu erreichen wie möglich. Ne? Aber Kompromisse bringen halt genau das Gegenteil. So, ich mag auch die Stachelbeeren. So, sind lecker. Doch den Rhabarber, der ein bisschen sauer ist. Ich liebe Rhabarberkuchen. So. Ich finde alles lecker hier. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Und das ist doch krass, oder? Gott kommt zu seiner Schöpfung. Und warum lässt sich Gott taufen? Er ist ja ohne Sünde. Ja, warum muss er denn das Prozedere machen? Und denk dran, diese Taufe gab es vorher nicht. Johannes der Täufer war ein Revolutionär. Ja, er hat gesagt, Menschen können endlich wieder zu Gott kommen. Das ist möglich, durch den, der nach mir kommt. Johannes seine Predigt war, das hieß doch bei seinen Jüngern dann, wie, das ist Jesus, das ist der, ne? Da muss ich hin, tschüss Johannes, so, und bumm, waren sie da, Petrus zum Beispiel, ne? Nee, wer war das? Matthäus? Nee. Ach so, werden wir sehen. So, aber drei von Jesus seinen Jüngern waren Jünger vom Johannes des Täufers. Der hatte auch seinen Jünger. Und Johannes hat getauft und die Taufe war schon das Bild dafür, dass der Mensch von neuem geboren wird. Du Buße und jetzt gehörst du Gott an. Und jetzt folge diesem Lamm. So. Johannes aber wehrte sich und sprach, wehrte ihm und sprach, Gott, also Entschuldigung, Jesus, ich hab's nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? War für Johannes undenkbar. Das geht nicht. So, du musst mich berühren, nicht ich dich. Ne? So, aber Gott wurde komplett Mensch und musste genau den gleichen Weg gehen wie wir. Ne? Von daher, weil es hier mal um Taufe geht, so ein, habe ich vorhin schon gesagt. Vers 15. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Ich habe viele Christen kennengelernt, komischerweise, die sich bekehrt haben, von neuem geboren sind, aber halt sagen, ja, ich bin nicht getauft, ich lasse mit der Zeit, ich brauche das nicht unbedingt. Und man braucht es nicht, um gerettet zu sein, aber ich denke mir immer, also wenn du wirklich von neuem geboren bist, ne, und ein neues Leben hast und dich für Jesus entschieden hast und ihm nachfolgst, so, dann, wenn Jesus da sogar gehorsam war, so, ne, wie sollte ich denn es mir anmaßen, da ungehorsam zu sein? Ne? Das ist ja was er sogar befohlen hat an seine Jünger. Ne? So, es ist was er selber getan hat. So, und für mich ganz ehrlich, so, was hätte ich für eine Ehe, wenn ich meinen Ring nicht tragen würde? Ne? So, oder wenn ich das verändern würde. Jeder Mensch auf der ganzen Welt steckt sich einen Ring an. Schon mal aufgefallen? So ein, oh, es gibt keine Hochzeit ohne Ring. Ne? Sogar wenn man verlobt ist, trägt man schon einen Ring. Um zu zeigen, ich gehöre nicht mehr zu den Singles. So, ich bin jetzt in einem anderen Kreis. Ich gehöre jetzt diesem Mann. Ne? Das ist schon ein Versprechen, das man hat. So, und das zeigt man auch. Ne? Man möchte natürlich auch, dass das jeder sieht. So. Und dann verheiratest du dich und du trägst einen Ring. Ne? Ich habe noch keinen Menschen gesehen, aber es gibt bestimmt so ein paar Idioten, aber ich habe noch keinen gesehen, der gesagt hat, ja, wir nehmen keinen Ring, wir machen ein Armband. Ne? Oder ein Stirnband. Oder goldene Schuhe. Oder eine Brille. Oder ein Nasenpiercing. Oder weiß nicht. So ein, ne? So ein, das Gesetz irgendwie verändert man nicht. Ne? So ein, genauso sehe ich es auch bei Jesus. Ich will doch jedem zeigen, dass ich verheiratet bin. Ich möchte ja nicht nur von neuem geboren sein, sondern ich möchte, das ist dann so. Ne? So, würde ich mich als Frau umoperieren lassen, ne? So dann, was ich nicht tue, so dann nur damit jeder sieht, dass ich mich wie eine Frau fühle, nicht wie ein Mann, ne? Und mich als Frau sehe. So, wir Christen, wir schämen uns da so oft. Das ist total dämlich, oder? Macht keinen Sinn. Naja, das so ungeistliche Sachen, so, ne, also wir haben viel mehr vor Gott uns zu verantworten, ne, und viel mehr, was er bezahlt hat, so, als was, wofür die Menschen so leben und tun und sich äußern, ne, und sich und dafür kämpfen, so gesehen zu werden, nach außen getragen zu werden. Ne. So ein Feministen, Homosexuelle, Transvestiten und was weiß ich, was es alles gibt, ne? So, ich meine, alle stehen da und protestieren und tun alles dran, um einfach nur gesehen und gehört zu werden, ne? So, um durchzukämpfen. So sind wir und so wollen wir uns zeigen. Das ist unsere Überzeugung, ne? Und die Welt macht das. Ne? Die Sekten machen das. Ohne Heiligen Geist. So, und da können sie auch stolz drauf sein. So, weil die sind, stehen mehr zu ihrem Glauben als so ein Christenheit heutzutage. Ne? So. Es ist wichtig, dass wir unseren Glauben nach außen tragen. Dazu gehört auch der Gehorsam, dieser erste kleine Gehorsamschritt zu sagen, ja, ich lasse mich jetzt auch taufen. Ne? Ich mache das vor Zeugen und so wird es mein Leben lang gehen. So. Okay, haben wir das Thema? Vers 16. Und als Jesus getauft war, da stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich im Himmel Da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie ein Elefant herabsteigen auf ihn. Ne? Ich finde das so lustig, weil manchmal, wie oft sich Gott hier offenbart, oder? So ein, wenn er vom Geist redet, ne? Wenn der Geist kommt. So ein Taube, so ein sanftes Wesen. Ne? So ein Tauben nähern sich ganz nah. Ne? Darum sind verfressen der Geist nicht, aber ihr wisst schon vom Wesenszügen her, ne? So ein bisschen clever. Ne? Die wissen genau, wie sie sich rumkriegen und bezwirzen, damit du ihnen was zu essen gibst. So, die wissen genau, wo sie was zu essen herkriegen. So, die sind so clever, dass sie überwintern können, obwohl es arschkalt ist. Ne? So, Tauben sind sanfte Wesen. Ne? Ganz leicht, so, ganz hart. Außer die dicken deutschen Tauben. So, aber so kommt Gott hier und so kommt der Geist. Ne? So, und das ist genau so, wie ich den Geist erlebe. Ne? Ich erlebe Gott natürlich. Übernatürlich, aber auf übernatürliche Art trotzdem sehr natürlich. Ne? Denn der Geist ist schon oft auf mich gekommen und ich habe Sachen machen können, die ich nicht kann. Ne? Kennt ihr alle. So, weißt du, und wenn der Geist auf einen kommt, dann merkt man, dann, man kann gar nicht anders. Da muss man nicht überlegen, bete ich Gott an oder nicht. Ne? So, aber ich habe die Möglichkeit, das merke ich. Ich muss nicht. Ne? So, der Geist kommt nicht wie ein Elefant, der mich total zermatscht und umhaut und ich kann mich überhaupt nicht mehr wehren. Ne? Auf einmal bin ich eine Marionette und tue das, was Gott will. Ne? So ein, weißt du, oder fang an zu schreien oder mich zu benehmen wie ein Tier. Ne? So ein, ich habe letztens so eine Bewegung, die jetzt vor 10 Jahren oder so kam, vielleicht schon länger, aber die ist halt ziemlich groß in Amerika und kommt dann nach Deutschland. Werden wir bestimmt auch bald hier hören. So ein, und zwar predigen die nicht mehr das Wort, so, sondern der Pastor, von dem das ausgeht, ne, der war in Afrika in irgendeiner Erweckung. So, und kam dann zurück, so, und hat dann alles verändert, ne? So, und hat die Erweckung halt in seine Gemeinde gebracht, und das brennt gerade wie Feuer, so, und zwar, ist echt so krank, so, aber, und zwar, predigen, also da wird kein Wort mehr geredet, sondern die lachen eine Dreiviertelstunde. Auch die lachen ganz laut und so, als ob du einen Krampf hast. Und mehr nicht, nach einer Dreiviertelstunde ist der Gottesdienst zu Ende, ne? Und dann gehen alle nach Hause. So, und das brennt wie Feuer, musst du mal googeln, so bei YouTube. Denkst du einfach nur, das ist so krank, ne? Aber ja. Nee, er kommt wie eine Taube, ganz leise und still. Ne? Oder wie eine kleine Feuerflamme, die über dir lodert und alles erhält. Ne? So. Aber toll ist, dass Gott sich hier auch seinen Sohn beweist. Ne? So, weil alle können das sehen. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes, na, vielleicht hat er nur den Geist gesehen, wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, und das haben bestimmt alle gehört, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ne? Die Pharisäer standen da, die Sadduzäer. Ne? Die Leute vom Römischen Reich, die Soldaten standen da. Ne? Das Volk stand da. So, alle standen da und haben das gesehen und haben das gehört. Ab dem Moment an ging es los. Der Geist kam auf ihn und jetzt war er fähig. Und mich beruhigt das, weil, guck mal, Jesus war immer gleich Gott, ne, und Mensch in der Zeit hier. So, aber 30 Jahre lang war nichts. Es wurde auch nicht erwähnt. Ist nicht wichtig. War wichtig, was er da gemacht hat. Und wir sehen ja, er war aktiv. So, aber es war nicht seine Zeit. Ne? Und das muss für uns halt auch so wichtig sein, dass wir diesen Druck loslassen. Ich bin Christ und Gott und allem anderen und auch ich muss was erwarten. Ne? So diese Frucht produzieren. So, das klappt nicht. So, ne? Gott hat seine Zeit für jeden von uns. Und dann kommt der Geist auf uns und dann geht's auch los. Ne? So wie die Jünger in der Apostelgeschichte. Geht, setzt euch hin und macht bitte nichts in meinem Namen. Ne? Auch wenn ich komme, so, dann werdet ihr das sehen. Und der Geist kam und was war? Die konnten gar nicht mehr anders. Die sind einmal rausgegangen und haben einfach von Gott erzählt. Ne? Und Tausende kamen zum Glauben. Also, und so ist es auch bei uns. So, also nochmal, hab mir ein bisschen was nochmal aufgeschrieben. Dauert nicht lange, keine Angst. So, aber weil das halt, was für mich ist das wirklich so ein klarer Fels hier, ein Neuanfang. Ne? So ein, für Eine total komplette Änderung vom ersten Adam, ne? Die Entstehung des neuen Bundes, so der neuen Schöpfung, wo wir halt mit dazugehören. So, und es ist einfach wichtig, dass wir die richtige Basis da haben, ne? So, also was ich sehe, was nicht genug ist für eine Rettung, was wir aber viele glauben, ne? Gerade die halt so dieses Sadduzäer- oder Pharisäer-Ding in sich haben oder in ihrem Glauben, ne? Entweder gesetzlich und religiös, ne? So ein, ich muss was für Gott tun, um irgendwie gut zu sein, ne? Oder eher liberal und klar, reicht, wenn ich nett bin und sozial bin und ein guter Mensch versucht zu sein, ne? So ein, aber was nicht reicht für die Rettung, ne? Einmal Punkt 1, gute Moral zu haben, ne? So ein, ja, gute Menschen kommen im Himmel, ne? Habe ich schon so oft gehört, ist der Wahnsinn, geh mal raus in die Stadt, red mit den Menschen hier, oh, ich komme im Himmel, ne? So, ich habe noch nichts Schlimmes gemacht. So, ich habe niemanden umgebracht. Meine Ehe habe ich nicht gebrochen. Habe niemanden bestohlen. Na, als Kind mal ein Bonbon oder so. Aber ne, so, ich bin ein ganz guter Mensch. Ne? Punkt 2. Bibelwissen zu haben. So wie die Sadduzäer. Die kannten die Schrift. Die Sadduzäer haben nur 1. bis 5. Mose geglaubt. Die ganzen Bücher danach, die ganzen Propheten haben so gesagt, ah, das ist vage. Nehmen wir nicht. Aber die hatten eine ziemlich kleine Bibel. Ne? So, aber die 1. 5 Mose-Bücher hatten sie. Ne? Und du kannst die ganze Bibel studiert haben und trotzdem absolut gar nichts wissen. Ne? So wie Jesus. So ein kleiner Pimp, der da sitzt beim Tempel, ne? Und die Großen lehrt. Ne? So, die einfach sagen, oh, wie der kleine Pimp beim Hohepriester sitzt und zu ihm sagt, so, du musst von neuem geboren werden. Ne? Kleine Pimpf meine ich jetzt, da war schon erwachsen, aber so in seinen Augen, ne, von den Pharisäern, wer war denn? Das war ein Zimmermann, der sich wichtig macht. Ne? So ein äußerliches Frommsein hilft uns absolut gar nichts, um errettet zu sein. Ne? Aber das ist halt das, worauf die Christenheit so sich heute, das ist die Basis. Ne? Ist so. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. So ein, weißt du, ich gehe in die Kirche, ne? So, ich wurde getauft, ich wurde konfirmiert, so, ich bete für mein Essen. Wir hatten jetzt Besuch da und dann haben wir Kaffee getrunken, einen Kuchen, ne? War ein toller Kuchen, ein Eiskuchen, so, sah aus wie Hello Kitty. So, und wir fangen halt an mit Essen, ne? Und dann, sag mal, betet ihr gar nicht? Und ich so, ja klar bete ich. Nee, so fürs Essen? Ich so, naja, für die großen Sachen beten wir dann schon. So, aber jetzt so für Kuchen oder so, nö, ab und zu, aber jetzt nicht normal. Ne? Aha, aber bist du nicht dankbar für dein Essen? Ich so, doch, ich bin immer dankbar für mein Essen. So, ne? Ich freue mich auch immer im Preis Gott. So, danke für den tollen Kuchen, aber halt innerlich. So, ne? Und in der Bibel steht sowas nicht, dass wir das machen müssen. Aber das ist halt so diese Religiosität, ne? So dieses Ritual. Und wenn man das nicht macht, dann ist man falsch. Ne? Hm. Ich bete für mein Essen. Ich bete abends vom Schlafen, ne, zum, und all diese christlichen Phrasen, ne, zum, die einen zum richtigen Christ machen. Ich kenne tausend solche Menschen kennengelernt, zum, und wenn du dann irgendwie anfängst mit der Wahrheit zu reden, dann, aber komm, lass mich ruhig damit, ne, ein bisschen extrem, hm, zum, vielleicht solltest du dich mal untersuchen lassen. Ich kenne einen guten christlichen Psychiater, der kann dir dann erklären, wie das wirklich ist, ne. So, oder zu dienen. Ne? Viele Christen denken, oh, ich muss dann dienen in der Gemeinde. Jetzt gehe ich schon mal zur Kirche und muss ich auch einen Dienst nehmen. Ne? So, weil wir Christen sind ja sozial und müssen alle ernähren und einkleiden und einen Job besorgen und sowas. Ne? So, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Ne? So, haben wir nicht Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht unser ganzes Leben dir gegeben und sind dir nachgefolgt? Ne? Alles verlassen? Ne? So, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, wann ihr mit mir geredet habt oder wann ich euch irgendwie gesagt habe, ihr sollt irgendwas für mich tun, aber ich weiß nicht, ehrlich, da hat euch irgendjemand veralbert. So, ne? So. Oder Judas war mittendrin, der hatte einen Dienst, der war der Kassenwart. Ne? Und es war bestimmt nicht leicht, immer das Geld zu verwalten, so dass immer für alles gesorgt ist. Ne? So. Aber nichtsdestotrotz, obwohl er sein ganzes Leben verlassen hat und Jesus nachgefolgt ist, die 3 Jahre, so ein, ja, war nicht gerettet. Ne? So. Überführt sein ohne Buße. Nächster Punkt. Ja. So wie Felix aus der Apostelgeschichte, habe ich vorhin schon mal gesagt. So. Er hört das Evangelium, er wird überführt von seiner Sünde. Das ist ihm total egal. So wie Herodes hier mit Johannes der Täufer. Johannes wird ja geköpft. Ne? Also ein bisschen wörtlich genommen mit, ich muss kleiner werden. So, nee. Ja, aber er hat ihnen sehr gerne zugehört. Ne? Steht in der Bibel. So, hat super viele Fragen gehabt über Gott. Hat sich mit Johannes ausgetauscht, hat ihn echt gemocht. Ne? So, aber, weißt du, überführt sein bringt nichts. Ne? Wenn ich jetzt hochgehe und sage, es tut mir leid, ich habe schon wieder diese Person eine geknallt. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Ich kann mich einfach nicht beherrschen, sie zu lieben. Was ich nicht mache, aber könnte ja sein. So, ne? Und ich sage so, oh, ich fühle mich so schlecht. Es tut mir echt leid. So, ne? Und ich gehe wieder runter, knalle noch eine. So, ne? Also, wir müssen umdrehen. Nächster Punkt ist, Jesus, sich Christ zu nennen, aber Jesus nicht zu haben. Ne? Nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist Jesus drin, sage ich immer. So, ne? So, weißt du, wir müssen Jesus in uns haben, wir müssen von neuem geboren sein, sagt Jesus, ansonsten war's das. Ne? Da ist nichts. So, wie kann ich denn von neuem geboren sein? Ne? Soll ich nochmal meine Mutti krauchen? So. Wir müssen Jesus in uns haben. Ne? Dazu müssen wir was getan haben. Wir müssen das Blut angenommen haben. Wir müssen verstanden haben, dass wir wirklich Sünder sind. Wir müssen umgedreht sein und gesagt haben, ich bin, wer ich bin und du bist, wer du bist und ich brauche dich. Ne? So. Und das Letzte, so, keine Beziehung zu haben zu Jesus. Du kannst Jesus in dir haben, aber trotzdem keine Beziehung haben mit ihm. So. Ist nicht gut. Jetzt Zeichen für die Errettung. Weil manche fragen sich ja immer so, bin ich denn errettet oder nicht? Ne? Und die kommen dann zu uns und fragen uns und dann weißt du, was du sagen sollst. Beziehungsweise gibt es da noch mehr Zuhörer. So. Also Zeichen für die Errettung. Ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist, erstmal wirklich Gott zu lieben. Also nicht nur sich hingezogen zu fühlen oder ihn kennenlernen zu wollen oder ihn gern zu haben, weil er so toll ist, so, sondern ihn wirklich zu lieben, sich ihm hinzugeben, ihn an erste Stelle zu setzen, alles irgendwie um ihn drumherum zu bauen. Ne? So, sich zu interessieren für seine Wahrheit, ne? Für das, was er zu sagen hat. So, ihn zu lieben mit seinem ganzen Herzen, seiner ganzen Seele, mit seiner ganzen Kraft, mit all seinem Verstand, ne? Unserem Verstand. So. Also nicht geteilt zu sein, sondern komplett. In Römer 8,7 zum Beispiel, schlage ich mir kurz auf, könnt ihr auch, dann bleibt ihr wach. Römer 8, Vers 7. Oder mach mal. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht. Und es kann auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ah ja, genau. Du kannst Gott nicht gefallen, wenn du im Fleisch bist. Das ist eine klare Aussage, kann man nichts drum feilen. Ne? Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Harte Worte. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Als Paulus sagt, wir haben mal den Geist in uns. Wir sind nicht mehr verpflichtet, im Fleisch zu sein. Das heißt nicht, dass unser Fleisch leise wird, unüberhörbar. Aber das heißt, wenn Versuchen und Anfechtungen kommen, können wir uns dagegen entscheiden. Diese Freiheit haben wir. Also erster Punkt, wirklich zu lieben. Zweiter Punkt, echte Umkehr zu haben, echte Buße zu tun, ne, von Sünden. Und ja, man muss die Sünden hassen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube echt, jeder, der vom Geist eingenommen wurde und der einen Geist in sich hat, der fängt an, Sünden zu hassen. Ne? Ich hasse die Sünden nicht mehr, als ich Gott liebe. Ne? Ich versuche in der Liebe zu wachsen, nicht im Hass, sondern aber ich hasse meine Sünde und ich will die nicht mehr haben. Und selbst wenn ich sie tue, dann hasse ich mich in dem Moment. Ne? So, und danach schäme ich mich einfach nur. So, und bin nicht zufrieden. Ich will es nicht mehr. Sondern ich will umkehren und dann tue ich es wieder. Und ich tue mit ganzem Herzen eine Umkehr, obwohl ich mein Hinterstübchen weiß, so, ich werde bestimmt bald wieder versucht und bin bestimmt wieder schwach. Und in solchen Fällen, da muss man dann zu Gott gehen und sagen, so, hier ist diese unüberwindbare Sache, so, und überwinde du. Führe mich zu dieser echten Umkehr. So, das kannst du, bitte vergib mir jedes Mal, aber ich möchte da weg, so, und ich möchte in Reinheit sein, ne? So, also, Kampf mit der Sünde besteht, aber, wie wir gelesen haben, wir können jedes Mal siegen. Das ist unsere Entscheidung, ne? Dritter Punkt. Echte Demut zu haben. Ne? Ist ein klares Zeichen für mich, dass jemand errettet ist. Das hat jemand, der nicht errettet ist, auch wenn er sich Christen hat, nennt, nicht. Ne? Also, ein wahres Selbstbild von sich zu haben, ne? Nicht zu sich selbst zu geißeln, so, ich bin so schlecht, ich bin so ein Sünder, so, ne, ich bin nicht wert, Gott liebt mich nicht, so, sondern zu wissen, wer man ist, ne, so, und zu wissen, wer Gott ist, und dann zu sagen, mach, so, und ich danke dir, und ich folge dir. Und für mich ist es die größte Demut überhaupt, die man haben kann, wenn man zu Jesus kommt und sagt, ich bin ein Sünder und du hast bezahlt und ich brauche dein Blut, so, ne. So, hier ist mein Leben und jetzt möchte ich deins haben. Das ist Demut. Du selber als Mensch machst dich viel kleiner als Gott und sagst so, ich brauche dich. Ne, und ich kann es nicht alleine. So, echte Demut zu haben, ist ein klares Zeichen für die Rettung. Ne. Nächstes Zeichen, Hingabe an Gott zu haben. Und nicht nur ihn zu lieben, nicht nur echte Buße zu haben, nicht mehr Sünde zu wollen, sondern Sieg zu haben. Nicht nur ihn höher zu sehen als sich selbst und andere, ne, sondern sich auch hinzugeben. Nicht nur Christ zu sein, sondern Christ zu leben. Ne? So, Gott ist Nummer eins. Ne? Das ist ein klares Zeichen für Hingabe. Was du willst, das mache ich. Sag mir, was dein Wille ist. Ne? Wenn du das haben willst, sollst du es haben. Auch wenn ich es nicht will, dir nicht geben will. Aber du bist, wer du bist. Ne? Zum Beispiel Lukas 5 sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Ne? So, der muss täglich sterben, der muss sich selbst verleugnen. Ne? So, das ist Hingabe. Nächster Punkt, Sehnsucht haben nach einer persönlichen Gemeinschaft mit Gott. Das ist für mich ein klares Anzeichen dafür, dass jemand errettet ist. Jemand, der nicht errettet ist, der nicht von Neuem geboren ist, der hat vielleicht Hingabe zu Gefühlen, ne? Oder zu netten Menschen oder zu irgendwas, zu Verantwortung oder keine Ahnung, so, aber da fehlt diese Hingabe nach diese Sehnsucht, ne, dieses Brennen, persönliche Beziehung zu haben mit dem Schöpfer dann. Das haben nur Menschen, die von neuem geboren sind. So, ne. Da ist Beten nicht Beten, sondern Beten Gemeinschaft. Ne. So, wenn ich bete, dann bete ich nicht. So, manchmal passiert das und denke ich, was rede ich hier eigentlich so? Ich bin überhaupt nicht bei Gott gerade. Ne. So, oder manchmal singe ich, um zu singen. So, fühlt sich einfach nur halt dämlich an, ne? So im Nachhinein. Also wenn wir beten, wenn wir singen als Wiedergeborene, dann sitzen wir mit Gott zusammen, ne? So und reden, haben Gemeinschaft, wollen was empfangen, so wie Johannes, am besten auf der Brust liegen, ne? So. Das nächste Zeichen, Skizze nur 9. 1, 2, 3, 4, 5. 5 habt ihr schon. So, ein sechste Zeichen für eine wirkliche Errettung, für eine Wiedergeburt ist, die Liebe zu Geschwistern im Glauben. Menschen, die sich noch nicht wirklich entschieden haben, aber denken, sie haben es oder sagen, ne? Das siehst du. So, die haben, da ist nicht wirklich eine Sehnsucht zu den Geschwistern im Glauben. zu Sachen glauben, ne? Sich zu teilen, sich zu äußern, so, und irgendwie diese Sehnsucht nach Gottesdienst, nach Gemeinschaft, ne? Sondern achte, ich bleibe zu Hause und höre meine Musik jetzt. Oder bleib zu Hause und höre meinen Lieblingsprediger. Oder ich bleib zu Hause und guck Fernsehen. Oder ich bleib zu Hause und schlafe. Ne? So ein, oder ach, heute nicht, irgendwie habe ich, ach, ich weiß auch nicht, der Pope ist da, der kommt nicht raus. So, ich bleib lieber zu Hause. Ne? Füße hoch, so ein, braucht man ein Fußbad oder so. Ne? Oder, oh, ich glaube, ich werde krank, ich glaube, ich kann heute nicht zur Gemeinschaft gehen, ich muss mal jetzt einen Tee trinken. Ne? So ein, was sind, aber wer von neuem geboren ist, der hat dieses innere Drängen, zur Herde zu kommen, dazugehörig zu sein, ne? So sich zu teilen, Gebet zu suchen, dem freut das so, zusammen zu singen, dem freut das auch, ja, für jemanden zu beten, ne? So ein, siebte Zeichen für eine Wiedergeburt ist, abgesondert von der Welt zu sein. So ein Freundschaft zu Gott ist Feindschaft zur Welt, sagt die Bibel. Das ist eine ganz klare Aussage, die kann man nicht drehen, nicht wenden, die ist so. Entweder bist du Freund von der Welt oder Freund von Gott. Entweder stehst du, läufst du dort oder läufst hier. So ein, entweder ist das dein Herr oder das dein Herr. Die Bibel ist da schwarz-weiß, so klarer geht's nicht. Ne? Da gibt's kein Bunt und kein Grau. So ein, entweder oder, sagt Gott in manchen Bereichen. Ne? So eine Heiligung. Ne? Und jemand, der von neuem geboren ist und in Gott ist und Gott liebt, so ein, der die Sünde hasst, der Jesus ähnlicher werden möchte, der hingegeben ist, der Gemeinschaft haben will mit Gott, der sich danach sehnt, ne? Der es genießt, in die Gemeinschaft zu kommen, zu wachsen, Gott zu hören, so ein, und Gott und auch den anderen zu dienen, so ein, der wird sich verändern und der wird die Dinge der Welt mehr und mehr nicht mehr haben wollen und haben brauchen, ne? Ich meine, wir sind da alle nur im Prozess und ich zum Beispiel mag die Welt, die Dinge der Welt. Ne? Ich mag Unterhaltung, ich liebe das sogar. Ne? Unterhalten zu werden, mal nicht nachzudenken, mal ohne Pflichten oder so, ne? Ist doch was Tolles. Ne? So, aber ich glaube, Gott meint hier auch ein bisschen was anderes. Ne? Weil Jesus hing auch mit seinen Leuten rum, ne? Und haben sich Geschichten erzählt, da bin ich mir sicher. So, dass sie nicht die ganze Zeit nur über die Bibel geredet haben, sondern dass sie auch gelacht haben, ne? So einen Spaß hatten. Damals gab es kein Kino, ich weiß noch nicht, ob er hingegangen wäre, wahrscheinlich nicht, aber da gab es auch schon Spiele, die haben bestimmt auch ein Spiel mal gespielt, bin ich mir sicher. So, kann ich nicht beweisen, aber Menschen sind so, warum auch nicht, ne? So, es sind, aber da geht es halt darum, dass die Welt uns nicht einnehmen soll, ne? Und so bald irgendwas in unserem Leben ist, so, wo wir merken, da entscheide ich mich eher gegen Gott oder gegen irgendwas, was mit Gott zu tun hat. Ne? Zum Beispiel Fußball ist mir wichtiger als Gottesdienst. So, oder weiß nicht, weißt du, wo du merkst, so, du musst dich entscheiden und du entscheidest dich und Gott lässt dich auch. Ne? Aber irgendwie hast du, na, fühlst du dich schon so ein bisschen beschämt, wenn du dann wieder zur Gemeinde kommst oder so, ne? Also, oder woanders hin. Ne? So, dann, das sind die Sachen so. Gott zeigt uns genau, was dran ist. Und wenn er nicht an erster Stelle ist, dann ein wiedergeborener Mensch ist nicht damit zufrieden. Ne? Der möchte das geben, der möchte weiter wachsen. Nächster Punkt, vorletzter Punkt, geistliches Wachstum. Das ist für mich ein klares Zeichen dafür, für eine Wiedergeburt. Haben nur wiedergeborene Menschen, ne? Diese guten Früchte, diese geistlichen Früchte, Früchte im Geist, ne? Liebe. So. Ein wiedergeborener Mensch so wächst und verändert sich so und wird barmherziger, wird gütiger, ne? Wird gnädiger, so ein, lernt die Liebe zu praktizieren und anzuwenden. Gott hat mich schon so verändert in den letzten 10 Jahren, das ist der Wahnsinn, ne? Oder 9 Jahren, ich weiß gar nicht. Ich bin verändert. Ich bin nicht da, wo ich jetzt gern sein möchte, aber ich bin da, wo Gott mich haben will, ne? Weil ich das will und zulasse. So ein, und Früchte, die kommen bei uns allen, auch wenn wir sie manche Zeiten nicht sehen. Ne? So ein, wer in mir bleibt, der bringt gute Frucht. Manche 70, 30, 70 und manche auch 100-fach. Das ist eine Verheißung Gottes an uns. Ne? So ein, ich bin die Rebe, ihr Nee, ich bin der Weinstock, ihr die Reben. Ne? Wer an mir bleibt, der bringt gute Frucht. So. Und der letzte Punkt, so als Zeichen für eine Rettung, Gehorsam gegen Gott. So, Gehorsamkeit ist ein Zeichen dafür, dass man wiedergeboren ist. Und auf Dauer kann, und damit meine ich nicht Gehorsam gegenüber irgendwelchen Regeln, die Gemeinden oder Menschen aufstellen, ne? So, ich bin ein guter Freievangelikaler, ne? Weil so muss ein Freievangelikaler sein, ne? Ein Freikirchler. So, sondern wenn Gott redet zu uns, dass wir dann auch tun. Das schließt natürlich das ein, was er hier uns aufträgt, aber so viel mehr. Ne? Gott ist persönlicher Gott, zu mir redet er ganz laut, so dass ich ihn verstehe. Zu uns allen denke ich, so, wenn er redet, so dann müssen wir uns halt entscheiden. Ne? Nicht gehorsam oder nicht. Und ich will gehorsam sein. Das ist einfach in mir. Und wenn ich es nicht bin, dann der Geist lässt mir keine Ruhe. Das ist wie mit Jona, dieser Kampf. Manchmal wehre ich mich. Manchmal will ich nicht dorthin zu diesen Menschen. Entweder habe ich Angst oder ich mag es einfach nicht. Soll Gott jemand andere dahin schicken? So. Ja, aber trotzdem, so ein ich kann doch nicht Angst. Ne? Wenn der Geist redet, wenn Gott redet, wer will ihn da zum Schweigen bringen? Ne? Wer will, kann da nicht gehorchen auf Dauer? Gehorsam gegen Gott, 1. Johannes 2. Das ist wirklich der letzte Punkt, dann sind wir fertig. Erster Johannes 2, Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Ne? Meine Gebote sind nicht schwer, sagt Jesus. Meine Gebote sind leicht. Obwohl er die 10 Gebote verschärft hat, ne? Du sollst noch nicht mal dran denken. Oder es dir vorstellen, ansonsten hast du es schon getan, ne? Ehebruch und Mord so und so weiter. Aber trotzdem kommt Jesus an und sagt zu uns, meine Gebote sind nicht schwer. Ne? Wer meine Gebote hält, der liebt mich und der liebt den, der mich gesandt hat. Ne? So. Mein Gebot ist die Liebe, hat Jesus gesagt danach. Müsst ihr mal lesen, zum Schluss kommt das dann. Ne? Mein Gebot ist die Liebe. So wie 1. Johannes schreibt, Gott ist Liebe. Ja. Also wir sollen haben das Gebot der Liebe. Ne? Und da sollen wir uns da sollen wir erforschen, erkunden und drüber nachdenken. Ich habe oben seit Jahren bei jedem Umzug hängt das Ding immer wieder dran, sieht schon teils zerfetzt aus, das Blatt, muss ich mal neu schreiben, aber 1. Korinther 13, ne? Und dann sowas wie hier, so ein paar Bibelverse drunter, die mit der Liebe zu tun haben. Und das ist krass. So ein ich gucke manchmal wochenlang nicht drauf, dann gucke ich mal wieder drauf und liest nochmal so, ne, so ein, ich lerne so viel dadurch, ne, so ein, einfach nur dieses eine Wort, so ein, die Liebe freut sich an der Wahrheit, ne, das überliest man dann, bla, so ein, aber, ne, wenn man da wirklich mal drüber nachdenkt, was da überhaupt steht in 1. Korinther 13, was Liebe ist, ne, ist total genial, das ist Gott, ne, das ist das, wo, was ich studieren möchte, was der Geist mich lehrt, jeden Tag, und nichts anderes. So, wie kann ich, was ist die Liebe und wie kann ich die Liebe leben? Ne? So, lesen wir weiter. Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Also, ganz klare Aussage. Kann man nicht drehen, kann man nicht wenden. Ne? Wenn du einen Bruder oder eine Schwester hast, die sich so nennt, so, ne, und die in Sünde lebt und frei lebt und sagt, es ist mir total wurscht, ich mach das so und habe überhaupt kein Problem mit Gott. Ne, mir geht's gut mit Gott. So, ne, dann hat er oder sie Gott noch nicht richtig erkannt. Steht hier. Und so sehe ich das auch. Ne? Da stimmt was nicht. Und ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht. Der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Ich bin so weit davon entfernt, so ein, dass die Liebe Gottes vollkommen in mir geworden ist. Das ist ein Prozess. Ne? Das geistlich reifen, wachsen. So. Weil ich schaffe es nicht, sein Wort dauerhaft zu halten. Ich bin ja gerade mal dabei, sein Wort überhaupt verstehen zu lernen. Ne? So ein, aber daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ne? So ein, also wenn du die Liebe lebst, so, wenn du gehorsam bist, wenn er redet, so, dann weißt du in dem Moment, ich bin in Gott. Ne? Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener Jesus Christus gewandelt ist. Ne? Brüder, schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist, in ihm, in Jesus nur, und in euch. Denn die Finsternis, die vergeht, und das wahre Licht, das scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seine Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt im Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Es kann sein, dass unsere Augen verblendet werden. Ne? So. Zurück zum Licht. Also, gehorsam gegen Gott. Wenn er redet, seine Gebote halten. So. Seine Stimme gehorchen. Wie Jesus gesagt hat, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ne? Nachfolge. So. Also, Liebe zu Gott. Die richtige Liebe, ne? Eine wahre Liebe, eine ehrliche, ernste Liebe vor Gott, so eine echte Umkehr von Sünden, ne? Eine echte Demut, so eine Hingabe an Gott, eine Sehnsucht nach persönlicher Gemeinschaft mit Gott, ne? Eine Liebe zu den Geschwistern im Glauben, ein Absondern von der Welt, ein geistliches Wachstum und Gehorsam, wenn Gott es sagt. Ne? So 9 Punkte, die für mich zeigen, ich bin errettet. Der Geist wohnt in mir. Ne? Und ich habe eine lebendige Beziehung. Und Paulus sagt doch, prüft euren Glauben. Ne? Damit meint er nicht nur, was wir glauben, sondern auch unsere Rettung, unser Glauben. Ne? Unsere Basis, worauf wir stehen. So, wenn die Punkte in dir sind, bin ich mir auch 100% sicher, dass die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte im Leben vorhanden sind. Ne? So, das war jetzt nichts Praktisches. Ne? Das war alles was Geistliches. Aber bei wem das ist, glaube ich ganz klar, so der hat eine gute Moral. So der ist nett und freundlich und hilfsbereit, ne? Und sieht doch, wo wer Hilfe braucht und hilft dann auch, ne? So der wird die Bibel studieren, ne? Der wird anfangen, Gott besser kennenlernen zu wollen. Wer Gott liebt, der möchte doch wissen, wen er liebt, ne? So der wird automatisch äußerlich sich verändern und reiner werden, mehr wie Jesus sein, sauber sein, ne? So ein äußerliches Frommsein, das aber von einem innerlichen Frommsein kommt. Ne? So ein was Gutes, ein gutes Frommsein. Der wird automatisch dienen wollen, ne? Weil er liebt, weil er andere segnen will. So bin ich. Ne? Ich denke, das kommt dann automatisch. Der wird überführt sein, so ein, ne? Und aber auch umkehren, wenn er überführt wird von Gott. Ne? Weil er dieses alte Leben einfach nicht mehr will. So der wird automatisch Jesus in sich haben und das auch wissen. Der Heilige Geist bezeugt die Kinder. Ne? So, der wird eine Beziehung haben mit Gott, mit Jesus. Ne? So, der muss nicht danach suchen, eine Beziehung zu haben, sondern der wird eine Beziehung einfach haben. Ne? So, und das ist halt dieses verdrehte Denken, dass ja, das so krass ist. Ne? Alles ist ineinander enthalten, so, aber die Gefahr ist halt, dass man auf diese ersten 7 Sachen sich konzentriert und sagt, dann bin ich lebendig. Ne? Und wie zuletzt möchte ich nur noch die letzte Gemeinde sagen, bevor Jesus wiederkommt, kennen wir alle, die Gemeinde in Laodicea. Das ist die Christenheit, die wir heute haben. Und das sind nur ein paar Verse, die lese ich noch vor und dann war's das. Und zwar ist das Offenbarung 4? Nee. Ah, Offenbarung 3, Vers 14. Ne? Laodicea, nochmal hatten wir ja, als wir durch die Offenbarung gegangen sind, Laodicea bedeutet Demokratie. Also übersetzt heißt es Herrschaft des Volkes, daher kommt das Wort Demokratie. Ne? So ein, und das ist auch das, was ich heute sehe. Ne? Jeder soll das gleiche Recht haben. Es gibt nicht keine Leitung mehr, keine geistliche, sondern jeder zusammen zu leiten. Ne? So. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen. Also Gott, Jesus offenbart sich hier mit dem Ich bin, wer ich bin. Ich sag, was ich sag. Und genauso ist es, wie ich das sag. Ne? Egal, wie du mich siehst oder machst. Ne? Das sagt der Amen. Der Treue. Ne? Ich bin treu. Der wahrhaftige Zeuge. Ich bin wahrhaftig Zeuge von dem lebendigen Gott. Der Ursprung der Schöpfung. Ich war schon vor dir, Mensch, da, Sohn Gottes. Ne? Weil ich bin von Gott ausgesandt, nicht du. Hast du... Naja, Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt wärst. Ach, dass du heiß wärst. So aber, wenn du lau bist, bäh, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Harte Worte von Gott, oder? So, und dieser gnädige, liebende Gott. So, weder heiß noch kalt. Ich bin doch ganz gut. Aber ich kann leben und tun, was ich will. Äußerlich lebe ich doch ein moralisches Leben, ne? So wie man es aus der Bibel kennt. So, aber innerlich ist das hier nichts vorhanden. Ne? So, nicht heiß, nicht kalt, keine Leidenschaft, keine Hingabe. Ne? So, und hier steht nicht speien, sondern kotzen. In der Originalschrift. Ne? Johannes sagt es so. So aber, weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich auskotzen aus meinem Mund. Das sagt Gott hier. Ist doch genial, oder? Ich liebe das, echt. So, Gott ist ganz anders als wir Menschen. Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich und ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Ne? Und du erkennst nicht, dass du elend bist und erbärmlich bist und arm, dass du blind bist und entblößt. Ne? So wie die Geschichte von dem Mann, der runterguckt und sich die Schuhe anziehen will und sagt, oh, ich habe gar keine Schuhe an. Ne? Und dann sagt er, oh, als er sich die Hose anziehen, als er runterguckt, sieht er, oh, ich habe gar keine Hose an. Ich dachte, ich habe eine Hose angezogen. Ne? So ein, ich habe überhaupt kein T-Shirt an. So ein, oh, ich habe überhaupt keine Unterwäsche an. Mensch, das wäre peinlich gewesen. Zum Glück stehe ich noch unter der Dusche. Ne? Stell mir vor, was passiert wäre, wenn ich das erst gemerkt hätte, wenn ich in der Stadt bin. Macht das Sinn für euch? Ne. Na gut. Also, bevor ich Jesus kannte, ich war zwar absolut nicht christlich, weil ich nichts Christliches um mich hatte, aber ich dachte wirklich, ich bin ein echt guter Mensch. Ne? Und ich habe geholfen, wo ich konnte. Ich habe versucht, nett zu sein und jedem zu gefallen, versucht, keine Feinde zu machen, ich habe versucht, Streit zu schlichten. Ne? Bibelwissen hatte ich nicht, logisch, aber anderes Wissen. So, mit denen ich anderen helfen wollte, ne? So mit ihrem Problemchen fertig zu werden, so hatte immer irgendwas auf Lager. Und die Leute sind doch immer zu mir gekommen, keine Ahnung, irgendwie haben die mir vertraut, ne? Und haben Rat gesucht, so Freunde oder so. Ne? So, ich war ein ganz netter Mensch, hätte mich jemand gefragt, ich hätte hundertprozentig gesagt, klar komme ich nicht mehr. Ne? So. Das ist halt diese Blindheit, ne? So, ich hätte mich auch Christ nennen können. Hätte keinen Unterschied gemacht. Ne? So, ich dachte, ich bin schick angezogen. Ne? Ich dachte, ich bin reich. Ich dachte, ich bin gut. So, ich dachte, ich bin gerecht. So, ne? Bis Gott in mein Leben kam. So, mir irgendwie die Augen gerieben hat und mal aufgemacht. So, ne? Bis ich nach unten geschaut habe und er gesagt hat, ja, guck mal auf deine Brust. Guck mal auf deinen Bein. Guck mal an deinen Fuß. Ne? Und ich habe erkannt, ich bin nackt. So, ne? Und ich bin arm. So, ich bin elend. So, ich hatte überhaupt nicht das, was ich dachte. Ich dachte, ich bin echt gut. Hm. Denn du sprichst, ich bin reich, ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, dass du arm bist, dass du blind bist, dass du entblößt bist. Ich rate dir von mir, deinem Gott, Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst. Ich rate dir von mir, deinem Gott, weiße Kleider zu kaufen, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und ich rate dir von mir, deinem Gott, Salbe für deine Augen, zu kaufen. Ein bisschen verändert jetzt von mir, ne? Damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe ich, und alle, die ich lieb habe, die züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Sei eifrig und drehe wieder um zu mir und lauf mit mir. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen, das Abendmahl. Ne? Und er mit mir. Was für ein Gott, oder? Ich meine, die schlimmste Gemeinde überhaupt, die man sich vorstellen kann. Ne? Die Gemeinde, wo alle Lebendigen, Wiedergeborenen meckern und meckern. Auch Gott kommt hier in diese Gemeinde rein und er sagt, dann komm zu mir. Ich habe alles, was du brauchst und ich will es dir geben. Gerade könnte ich dich zwar auskotzen, ne? Sondern aber ich habe Gold für dich, ich habe was Weißes zum Anziehen, ne? Ich habe Salbe für dich, damit du erkennst. Und ich klopfe die ganze Zeit an deinem Leben an. Ne? Du brauchst nur auftun und ich komme rein und ich werde dich frei machen. Ich werde mit dir essen. Und ich werde dir zeigen, dass du mein Fleisch essen musst. Ne? Dass du mein Blut trinken musst. Und du wirst mit mir wieder sein. 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Total genial, die schlimmste Gemeinde von allen bekommt die größte Ehre. Die, die hier überwinden in dieser Anfechtung und diesen Versuchungen, die sitzen neben ihnen auf dem Thron. Was für eine Ehre, oder? Das ist doch genial. Das sind gerade die, wo ich gesagt hätte, naja, also wenn er Buße tut, wäre ich Gott, ne? So, dann dürft ihr in den Himmel, ne? So, und könnt dann da hinten in der letzten Reihe, könnt euch hinstellen, ne? Damit ihr es auch nie vergesst, wie gnädig ich bin, ne? Aber das sind die Gott ganz nach vorne holt, so dass alle Heiligen sie sehen, ne? So, hier als Bild. Abgefahren. Das ist ein Gott. Gnädiger, als wir Menschen es hier sind, ne? Und ganz ehrlich, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, steht hier. So, und ganz ehrlich, zum Schluss, dann sind wir fertig. Wenn ich vor Gott stehe irgendwann, ne, und mich rechtfertigen muss für mein Glaubensleben, für die Entscheidung, die ich getroffen habe, für das, was ich gelehrt habe, wie ich mit Menschen umgegangen bin, wie ich mit Sündern umgegangen bin in der Gemeinde, ne, so ein mit meinem Amt, mit der Berufung, und ich werde da zurechtgezogen, ne? Aber dann möchte ich da stehen und lieber mir anhören dürfen von Gott, so, du warst zu gnädig, als du warst zu hart, ne? Zu richtend, echt. Also dann werde ich lieber zu viel Gnade beschuldigt und Liebe, so, als zu viel Ordnung und Geradheit, ne? Und ich meine es ernst mit Gott, deswegen, mir ist es nicht möglich, so irgendwie gegen seinen Willen zu tun. Wenn er redet, dann muss ich folgen. Ne? Wie wir alle. Von daher bin ich überzeugt, wer sich auf diesen inneren Menschen konzentriert, ne? Auf dieses Geistliche, der wird nie falsch laufen können. Weil Gott sagt, so, ich weiß, den Kleinsten von mir zu halten. Ne? Ich weiß genau, euch zu führen. Und ich bringe euch bis zum Schluss, das ist ein Versprechen. Ne? Von daher, gucken, was hier als letzter Satz steht.
Nein! Ich hätte die Liebe.
Ja, ich schreibe sie dann nochmal neu. Gut. Meine 10 Gebote, nee, 9. ich danke dir. Und ich danke dir, dass es gut ist mit dir und echt ist und dass dein Geist in uns wohnt, weil ohne ihn, oh, was hätten wir da? Ohne ihn hätte ich überhaupt kein Feuer, niemand, der mich zieht, niemand, der mich hält, niemand, dass mir immer wieder die Augen wäscht, immer wieder die Ohren öffnet, niemand, der mich daran erinnert, dass ich, wer ich immer noch bin, und wer du bist. Und du hältst mich demütig, aber du baust mich auch auf und erhöhst mich. Und ich danke, dass wir allen deinen Verheißungen stehen und wir wollen nichts anderes, ja. Ich danke dir, dass dein Gesetz und dein Gebot die Liebe ist, die wir nicht nur für uns anwenden sollen, sondern auch für die anderen Menschen. Und für die, die dich kennen und für die, die dich nicht kennen. Ich bitte dich, dass du uns dieses Gesetz immer wieder vor Augen hältst und dass wir erkennen, was du wirklich verlangst von deinen Kindern und was uns wirklich gesund hält und rein macht. So, du bist einfach nur wunderbar. Du bist wirklich echt und das liebe ich so an dir. Und und ich danke dir, dass wir genauso echt sein dürfen. Und dass ich nicht jedem gefallen muss. Sondern dass auch ich ein Eckstein bin. In der Dunkelheit. Für die, die nicht im Licht wandeln. Und ich hoffe, dass ich noch vielen Menschen wehtue. So, die an dir im Endeffekt stoßen werden. Und bitte überführe du und bitte bring Menschen her, so die dich jetzt noch nicht kennen, aber suchen. Und so, ich wünsche mir das Und ich weiß, dass das jetzt kommt und ich sehe das jetzt schon. Und ich danke dir, dass du das sagst und ich freue mich auf das, was du in Zukunft hier machen wirst. Und ich freue mich schon zu sehen, wie hier alles wächst und wie die Früchte einfach da sind. Und also bitte erreiche Görlitz her und sammle. Hier ist echt große Ernte und ich bitte dich, dass du mir auch jemanden zur Seite schickst, einfach eine Hilfe, die der mit mir hier rausgeht und einfach einnimmt und pflügt und erntet und sät. Ich bitte dich einfach, dass du dass du nicht aufhörst. Ich danke dir, dass du das auch nicht tust.